Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium, das wir letztes Mal begonnen haben, über die Vorbereitung auf die Endzeit, heute mit dem zweiten Thema fortsetzen können. Und da haben wir den Propheten Daniel und die Endzeit als Überschrift. Wir wollen jedoch nie den Gesamtüberblick verlieren, warum es eine Endzeit gibt. Wir haben gesehen, dass die Menschen eine Gefahr sehen, dass die Welt zerstört wird durch uns selbst. Dass es eine Angst gibt in der Welt, dass es plötzlich aus sein könnte, weil man in einer Selbstzerstörungswut, die der Mensch in seiner Natur hat, sich ein Waffenarsenal gebildet hat, das in kürzester Zeit die Erde zerstören könnte. Und sicherlich besteht die Angst vor Umweltkatastrophen und deshalb macht man und trifft man Maßnahmen, um das irgendwo zu verhindern. Die Uhr wurde gesetzt auf 2:12. Das ist ganz nah am Ende. So nahe wurde sie noch nie gesetzt. Und wir schauen uns das Ganze aus der prophetischen, aus der biblischen Sicht an. Die Propheten der Bibel haben geschrieben, weil Gott sie inspiriert hat. Sie haben geschrieben mit dem Ziel, dass der Mensch aus einer Not befreit wird, in der er hineingeboren ist in dieser Welt. Und die Gefahr ist, wenn wir uns nicht vorbereiten, dass wir in der selbstzerstörenden Natur, mit der wir geboren sind, bleiben, dass wir sie behalten und somit dann in der Zeit dieser Endzeit unsere Aufgabe, zu der wir gerufen sind, nicht erfüllen können. Deshalb brauchen wir eine Vorbereitung auf diese Endzeit. Es ist in dieser Zeit, wo sich der Endkampf zwischen Gut und Böse abspielen wird. Worin besteht der Konflikt? Wir haben gesehen, er besteht zwischen Unvernunft und Vernunft. Er besteht zwischen Torheit und Weisheit. Er besteht zwischen Unverstand und Verstand. Und wir haben den Verstand definiert als realistische, dem Gesetz der Natur entsprechende Taten. Wir haben die Unvernunft als unrealistische, dem Gesetz der Natur entgegengesetzte Gedanken und Taten definiert. Damit ist derjenige, der das Gesetz hält, der im Rahmen des Gesetzes handelt, derjenige, der das Leben und den Lebensraum, die Natur erhält und bewahrt. Derjenige, der gegen das Gesetz vorgibt, muss automatisch das Leben und den Lebensraum, die Natur, den Ast, auf dem man sitzt, zerstören. Und ein Beweis dafür, dass wir aus der Vernunft oder aus der Unvernunft leben, ist die Gesundheit beziehungsweise die Krankheit. Der Mensch zerstört sich selbst durch seine Denkweise, weil er nicht weiß, was ist realistisch, was ist dem Gesetz der Natur entsprechend und nicht. Krankheit kommt nie aus Vernunft und aus Weisheit. Sie entsteht immer aus der Torheit und der Unvernunft. Und wir haben definiert, dass die Vernunft, die Weisheit gut ist und dass die Unvernunft das Böse ist. Weil wir haben hier einen Konflikt zwischen Gut und Böse. Und das sind alles Synonyme, Vernunft oder Unvernunft, Torheit oder Weisheit. Das heißt, es geht immer um einen Kampf zwischen zwei Polen, die nie dasselbe sein können. Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite das Gesetz hält und es auf der anderen Seite bricht und sagt, das ist dasselbe oder es ist nicht das Böse. Wir können nicht Gut und Böse voneinander oder so hinbringen, dass wir sagen, es ist dasselbe. Deshalb muss Gut und Böse einen unterschiedlichen Ursprung haben. Und wir haben gesehen, dass das Gute dem Gesetz entspricht und das Böse dem Gesetz nicht entspricht. Deshalb ist Gott der Ursprung aller Gesetze, die wir haben in dieser Natur. Er ist der Ursprung aller sichtbaren und unsichtbaren Elemente. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und er ist der Ursprung des Guten. Er kann per Definition nicht das Gesetz geben und gleichzeitig Antigesetz sein. Deshalb gibt es keine gemeinsame Wurzel für Gut und Böse. Gut hat eine Wurzel und Böse hat eine andere Wurzel. Das Böse kam durch einen Engel. Es kam durch Luzifer, den leitenden Engel, der in der Regierung Gottes war. Und Luzifer hatte eines Tages diese Idee, dass er aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden könnte. Das heißt, er hatte eine unrealistische Annahme. Er nahm an, die Dinge, mit denen ihn Gott ausgestattet hatte, seien ihm gehörend. Und so entwickelte er diesen Gedanken mehr und mehr. Er ließ sich nicht abhalten davon. Gott ermahnte ihn und sagte ihm, du kannst nicht aus einem Effekt, das heißt aus einer Wirkung, eine Ursache werden. Es ist unmöglich, das Gesetz erlaubt es nicht. Als Geschöpf kannst du nie ein Schöpfer werden. Aber Luzifer ging weiter in seiner Selbsttäuschung, bis er überzeugt war, er wäre Gott. Und diese Überzeugung ist natürlich ein Anti-Gesetz, wenn man ein Geschöpf ist, dass man denkt, man ist ein Schöpfer. So haben wir klare Wurzeln. Das Böse ist ein Eindringling, der auf nichts Realistisches gegründet ist. Deshalb ist sein Eindringen ein Geheimnis, das wir nicht lösen können, wieso ein Geschöpf mit Vernunft begabt sich erdenken kann, dass es ein Schöpfer werden kann, ist nicht erklärbar. Deshalb ist es nicht erklärbar, wie das Böse entstand. Aber es ist entstanden in Luzifer. Es ist da und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und Gott möchte und will das Böse aus dem Universum, wo es eingedrungen ist, wieder entfernen. Und wir haben gesehen, es ist eingedrungen in der Regierung Gottes, in Luzifer. Dieser verführt ein Drittel der Engel aus dieser Regierung und somit ergibt sich ein erster Kampf zwischen Böse und Gut. Der Böse will aufdringen, seine Idee. Er möchte den Platz Gottes einnehmen. Und somit gibt es einen Kampf, den wir letztes Mal schon gelesen haben, in Offenbarung 12, Vers 7. Und es erhob sich ein Streit im Himmel, das heißt dort, wo die Regierung Gottes ist. Und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt und seine Engel. So hier ist der Drache als Luzifer symbolisiert, der herabgefallen ist. Und sie siegte nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Sie wurden also aus der Regierung verbannt und ihnen wurde keine Stätte mehr zugeordnet in der Regierung Gottes. Sie wurden verbannt in einen Raum, den sie später dann auf der Erde einnahmen. Wir werden das gleich sehen. Luzifer und seine Anhänger werden auf die Erde verbannt. Das ist ein zweiter Kampf, der dann endgültig ist, wenn Luzifer nicht mehr von dieser Erde ins ganze Universum gehen kann und verführen und anklagen kann. Und der dritte Kampf, der auch hier auf der Erde stattfindet, ist, dass nach verlorenem Kampf Luzifer und seine Anhänger endgültig vernichtet werden. Und das ohne Zwang, ohne dass Gott Gewalt anwendet, um sie zu zwingen. Er lässt ihnen Raum, dass das Böse sich zeigt, dass es zerstörerisch ist, nicht erhaltend. Wir können nicht sagen, dass das gut ist, was den Körper krank macht. Wir können nicht sagen, das Messer, das den Finger zerschneidet, ist gut für den Finger. Es ist es nicht. Das, was zerstörerisch ist für den Körper, das zerstörerisch ist für die Natur, muss per Definition im Böse sein. So, wir haben hier einen Überblick gegeben über diesen Kampf, um das Böse wieder als Eindringling aus dem Universum zu entfernen. Und nach dem ersten Kampf macht Gott seine Aktivität als Schöpfer weiter Und so schafft er die Erde in diesem Universum. So, wo der Drache besiegt wurde und nicht mehr gefunden wurde im Himmel, wurde ihm ein Platz im Universum eingeräumt. Und hier schafft dann Gott jetzt die Erde. Und nach meinem Verständnis des Gleichnisses, das Jesus erzählt über die 100 Schafe, denke ich, hat Gott 100 Welten geschaffen und auf diesen 100 Welten dem Bösen einen Raum gegeben, diese neuen Geschöpfe, wenn möglich, zu verführen. Aber er hat Vorkehrung getroffen, dass das nur unter einem gewissen Umstand möglich ist. So schauen wir uns zuerst an, was Adams und Evas Auftrag war, als sie gemacht wurden. Gott hat sie auf diese Erde gesetzt, dass sie das Leben auf der Erde erhalten. Sie waren das einzige Bindeglied zwischen ihnen und Gott. Da Gott alles regiert über sein Gesetz und das Gesetz ein Kreislauf ist, sollte der Mensch, und war der Mensch der Einzige, der an den Gott angebunden ist, an den großen Kreislauf, der dann von dort speisen sollte, die Kraft und somit den Kreislauf der Erde erhalten sollte. Das Mittel war die Liebe, das, was er als Quelle von Gott nehmen sollte. Er sollte alles aus Liebe tun und geben, dann würden die Tiere von ihm nehmen und der Kreislauf, der hier auf dieser Erde wir noch auch sehen im Gesetz des Nehmens und des Gebens, würde dann am Ende eine Frucht bringen, was man aus Gott heraus gemacht hat, kommt als Lob und Dank wieder zu Gott zurück, dem Geber aller Kraft und aller Liebe. Das war der Auftrag und Adam hätte ewig glücklich wäre gewesen in diesem Werk. Jetzt, wie kommt es zu dem Fall des Menschen? Wir sehen uns an, dass Gott den Menschen schuf aus zwei Elementen. Er nahm ein Stück Erde und formte den Leib und er gab ihm dann den Odem ein. Und der Odem wurde zum Geist des Menschen und die Erde, die er geformt hatte, wurde zum Körper des Menschen. Und der Mensch sollte nun nach Gottes Gesetz leben aus der Abhängigkeit von Gott. Er sollte von Gott Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Erkenntnis, Freude und so weiter. Das alles sollte nach Gottes Gesetz durch Vertrauen von Gott nehmen und anwenden auf der Erde. Er sollte natürlich auch für seinen Körper durch sein Denken den Strom herstellen und durch sein Essen, das heißt, wenn er aus der Erde die Chemie nimmt und weitergibt, die Kraft nehmen, um dem Körper den nötigen Rohstoff zu verleihen. So sollte er in dieser Abhängigkeit sowohl von der Erde als auch von Gott seinen Schöpfungszweck erfüllen, zu herrschen, das heißt zu dienen auf der Erde. Und somit hätte er ewiges Leben und ewige Freude und Erfüllung gehabt. Warum tut Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auf diese Erde und auf die anderen 100, also insgesamt Planeten? Das Böse war ja schon eingedrungen in dieses Universum. Und Gott muss natürlich, er kann das Böse selbst nicht steuern. Er kann es nur begrenzen, weil das Böse nicht aus ihm kommt. Also hätte er natürlich Luzifer und seine Anhänger auch sterben lassen. Sie haben sich ja von ihm getrennt. Aber dann wäre eine Frage geblieben, ist Gott zu fürchten? Das heißt, wenn jemand irgendwas sagt, kann man mit Gott nicht alles sagen, was einem so in den Kopf kommt? Und Gott wollte, und weil er die Freiheit ist und die Unabhängigkeit hat von einem jeden Geschöpf, wollte nicht, dass irgendjemand ihm dient, aus Angst, er könnte sterben. Er wollte, dass jeder ihm dient, weil er sieht, dass die Abhängigkeit von Gott natürlich ist, so wie es natürlich ist, von Erde, von Wasser und von Nahrung abhängig zu sein, und dass das Erfüllung bringt. Dass ich glücklich sein kann als Geschöpf. Ich muss kein Schöpfer und kein Gott sein, um glücklich zu sein. Und so hat Gott den Luzifer einen Raum gegeben und er hat auch dem Menschen einen Raum gegeben, aber er hat den Luzifer begrenzt, den Menschen zu verführen an einer Stelle, wo der Mensch ihm nicht gewachsen wäre. Deshalb hat er einen Baum gesetzt in den Garten. Die einzige Möglichkeit, den Menschen zu verführen, auch in die Idee zu kommen, er könnte Gott sein, war an diesem Baum, an dieser Frucht. Und Gott hatte dem Menschen klar gesagt, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Das heißt, er hat ihm klar gemacht, Leben ist ein Bedürfnis, Tod ist ein Antibedürfnis. So, bleib vom Baum fern, du musst nicht essen, du hast alle anderen Bäume zur Nahrung da, aber von diesem Baum iss nicht, weil wenn du isst, musst du des Todes sterben. Und so hatte ja der Mensch keine Neigung, zum Tode zu gehen. Er hatte keine Neigung, irgendetwas von diesem Baum zu essen. So konnte der Böse nur mit List an den Menschen herankommen, und zwar als Schlange verkleidet, bot er der Eva die Ungerechtigkeit an, aber er konnte der Eva die Ungerechtigkeit nicht anbieten, es sei denn als Gerechtigkeit, weil die Eva steht nur für Gerechtigkeit. Und ganz besonders steht die Eva auf Erkenntnis, und er konnte die Erkenntnis nicht anders anbieten oder seine Unkenntnis als Erkenntnis. Aber schauen wir uns die Liste an. Er kann nur Lüge anbieten, weil er der Ursprung der Lüge ist, aber er muss sie als Wahrheit verkleiden, sonst nimmt sie der Mensch nicht an. Er muss die Gefangenschaft, die ja kein Bedürfnis ist, die er hat sich selbst gefangen genommen in seinem Geist und ist in einen Irrtum hineingekommen, wo er nicht mehr raus kann, dass er denkt, er ist jemand, der er nicht ist, und somit verkauft er die Gefangenschaft als Freiheit. Er kann nicht anders, die Unsicherheit muss er als Sicherheit verkaufen, weil der Mensch wird nie Unsicherheit annehmen, es sei denn, er denkt, es ist Sicherheit. Er kann Krieg nicht annehmen, der Mensch, es sei denn, es wird ihm verkauft als Frieden. Unwohlsein, es sei denn, es wird ihm verkauft als Wohlbefinden. Unkenntnis verkauft als Erkenntnis. Das hatte der Eva mit großem Erfolg gemacht. Er sagt, Eva, du kannst doch eine höhere Erkenntnis haben und nicht nur irgendeine, sondern eine Veränderung deiner Identität. Du kannst von einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Du kannst so sein wie Gott. Das ist Unkenntnis, verkauft als Kenntnis. Das ist Trauer, verkauft als Freude. Und die Eva und der Adam, durch die Eva, trennen sich von Gott und vertrauen auf Luzifer. Sie nehmen von Luzifer. Und was sie genommen haben, da das ja nur ein verstecktes Gerechtigkeit war, eine versteckte Wahrheit, das heißt, es war das Böse dahinter, nehmen sie von ihm. Und was sie dann geben, ist nicht Gerechtigkeit, nicht Wahrheit, nicht Freiheit, nicht Sicherheit, sondern genau das, was Luzifer ihnen verkauft hat, nämlich den Irrtum. Und in diesem Irrtum können sie nicht leben. Sie denken jetzt, sie sind ein Schöpfer, während sie ein Geschöpf sind. So schauen wir uns, welche grundsätzliche Veränderung stattfanden durch dieses Essen von dieser Frucht. Die Veränderung der Identität im Herzen des Menschen. Der Mensch denkt nun, der ja einst wusste, er ist ein Geschöpf, er sei ein Schöpfer, er sei jetzt Gott. Er weiß nicht mehr, dass er begrenzt ist. Alle Probleme des Menschen, die ich beobachtet habe in dieser Zeit, wo ich in der Praxis war, ist, dass er sich überschätzt. Nichts Böses kommt aus Demut und Sanftmut. Nichts Schlimmes kann kommen, wenn man seine Grenzen sieht. Aber sieht man seine Grenzen nicht, dann geht man darüber hinweg. Und die Krankheit ist ein klarer Beweis einer Grenzenlosigkeit im Geist des Menschen. Er will etwas, was nicht geht, und damit zerstört er seinen Körper, den ihm Gott gegeben hat. Die zweite Veränderung ist der Verlust der Herrschaft über die Erde und die Haushalterschaft der Erde. So, Luzifer wird nun auf diese Erde sozusagen nicht verbannt. Er sieht das als das Erringen seiner Macht. Und er sagt, das ist jetzt mein Standort. Hier errichte ich meine Fahne. Und sicherlich hätte Gott nicht einen Plan der Erlösung gehabt, dann wäre der Mensch an dem Tag gestorben und Luzifer wäre in einem Raum gewesen, wo er nichts hätte bewirken können. Gott aber will den Menschen nicht verlieren. Und er hat einen Plan gemacht, wie er ihn aus der Macht seines Irrtums, der ja jetzt unterstellt war, dem Luzifer, wieder herauskommt. Und dieser Plan ist es, den wir studieren wollen. Dieser Plan ist es, den wir verstehen wollen, damit wir nicht bleiben in der Selbsttäuschung, in der selbstzerstörerischen Natur, in die wir hineingeboren sind. Seitdem Adam seine Natur geändert hat, das heißt, seitdem er in dieser Selbsttäuschung lebt, vererbt er einem jeden seiner Nachkommen diese Idee, unbewusst, dass wir denken, wir sind Götter. So haben wir diese zwei Veränderungen, die Herzensveränderung des Menschen und dass Luzifer auf dieser Erde jetzt der Herr der Erde ist. Aber er ist noch nicht komplett verbannt auf die Erde. Er kann andere Welten auch verführen. Er kann gehen und er kann anklagen die Menschen. Wir finden in Hiob, in dem Buch Hiob, dass Luzifer auch zu der Versammlung der Söhne Gottes kam, wo sich das ganze Universum bei Gott versammelte und sie miteinander reden, da kam Luzifer auch als Vertreter der Erde und stellte sich dort dar. So, Luzifer war noch nicht endgültig auf diese Erde verbannt, weil er hatte noch Zugang zu den anderen Welten und noch glaubten ihm, noch hätten noch andere Welten vom Baum essen können, die Gott geschaffen hat. Noch war es für ihn frei, diese Dinge, sicherlich begrenzt, um nicht die Wesen, die Gott geschaffen hat, die ihm unterlegen war, zu übertumpeln. So war er begrenzt, aber in diesen Grenzen konnte er seine Idee sozusagen ausarbeiten. Sie konnte sichtbar werden, was er denkt und wohin es führt, wenn man sich selbst täuscht. So, schauen wir uns noch einmal, die Ursache des Konfliktes ist die Identität. Gut und Böse haben einen Ursprung und der Ursprung des Bösen ist es, die Selbsttäuschung. Das heißt, dass man denkt, man ist jemand, der man nicht ist. Und das Gute ist die Erkenntnis, ich bin ein Geschöpf. Die Identität ist quasi die Ursache des Konflikts. Ein Geschöpf kann nie ein Schöpfer werden. Eine Ursache oder eine Wirkung kann nie eine Ursache werden. Und hier liegt der Irrsinn, das Antigesetzliche, dass ein Mensch denkt, er könnte Gott sein. Alles Böse, das ein Mensch tut, kommt aus der Unbegrenztheit, weil er sich erhebt und denkt, er kann etwas, was er nicht kann. Deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, der Erlösungsplan, Christus muss, wenn er auf diese Erde kommt, in diesem Kampf, wir sehen ihn hier, Michael, im Himmel, aber er kommt dann und wird geboren auf dieser Welt und sein erstes Kommen hat diesen Zweck, dass es den Irrtum offenbart und Christus in sich selbst den Menschen wieder zurückbringt in die Position, dass er die Realität und die Wahrheit sieht. Wir können lesen in Offenbarung 12, ab Vers 1. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone und 12 Sterne. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, das heißt die Frau, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind war dann zurück zu Gott und seinem Stuhl. Und die Frau entfloh in die Wüste, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott, da sie da selbst ernährt würde 1260 Tage. Sicherlich, wenn man diese Verse zum ersten Mal liest, ohne dass man weiß, welche Symbolistik das ist, dann ist das nicht so ganz eindeutig. Aber hier wird eindeutig die Geburt Christi beschrieben, der kommt. Die Frau war immer ein Zeichen der Gemeinde Gottes und des Volkes Gottes. Deshalb wird sie als eine züchtige Frau dargestellt oder eine unzüchtige. Der weise Salomo stellt es genauso dar, die züchtige Frau ist die Weisheit, die unzüchtige Frau ist die Torheit. So, man findet in der Heiligen Schrift immer dieselben Bilder, sodass man sich nicht verirren muss, wenn man etwas liest, dass man es versteht. So, hier wird Christus geboren und wir sehen, dass das ein Kampf ist. Er kommt auf diese Erde, wo diese Frau ist, die 12 Sterne, die 12 Apostel, die 12 Stämme Israels, das ist alles sehr, sehr deutlich, kann man dann das erklären, was diese ganzen Symbole heißen. Und der Drache ist natürlich Luzifer und ein Drittel der Sterne, das sind ein Drittel der Engel, die er mit sich bringt auf die Erde, um hier jetzt gegen Christus zu kämpfen. Und Christus kommt nach 4000 Jahren, nachdem die Menschheit zerfallen ist, das heißt, die Menschheit so weit gekommen ist, dass sie fast so weit war wie jetzt, nur hatte sie kein Arsenal, sich selber zu zerstören. Aber der Mensch war innerlich fast zerstört. Und in dieser Zeit wird Christus geboren und nachdem er das Opfer gebracht hat, wird er natürlich in den Himmel entrückt, von wo er dann als König wiederkommt. So, das erste Werk Christi auf Erden ist den Kampf im Menschen zu gewinnen. Das heißt, die selbstzerstörende Natur des Menschen muss vernichtet werden, sonst gibt es keine Lösung für den Menschen. Und da der Mensch das für sich selbst nicht mehr tun konnte, weil er sah sich ja nicht mehr in einer Not. Adam und Eva hatten keine Möglichkeit mehr, Buße zu tun. Sie waren jetzt für immer Sklaven eines Irrtums, einer Übergröße. Der Stolz kommt nur aus diesem Hochmut, dass man denkt, man jemand ist, der man nicht ist. Und Christus war der Einzige, deshalb wurde er Mensch, er gebar, er kam und wurde geboren, damit er in sich selbst den Kampf siegt, damit der Mensch wieder frei geworden ist. Und wir werden uns diesen Kampf ja noch anschauen. Und bei seinem zweiten und dritten Kommen, da hat Christus ein anderes Werk zu tun. Und dieses Werk ist es, dass er Luzifer und auch die, die geblieben sind, die nicht durchs Kreuz verändert worden sind und sich beharrt haben im Irrtum, die der Irrationalität und der Gesetzlosigkeit verharrt geblieben sind, dass er sie zu einem Ende bringt. Aber das kann er nur, wenn er ein Volk hat, das in dem Endkonflikt in der Lage ist, ihn richtig darzustellen. Wir wollen dieses Studium machen, damit hier in der Endzeit, im Konflikt, wo sich alles entscheiden soll, braucht Gott Menschen, die ihn völlig darstellen. Das heißt, die seine Liebe vor der Welt zeigen, so wie Christus die Liebe des Vaters gezeigt hat, so werden wir, die wir ihm nachfolgen und uns vorbereiten für die Stunde der Versuchung, die kommen wird über das ganze Erdreich, scheinen, so dass ein jeder, bevor Gott, oder bevor jeder zur endgültigen Wahl kommt, muss er ja wirklich die Wahl haben. Und die hat er nur, wenn er das Gute sieht. Wenn der Charakter Gottes wirklich offenbart ist. Erst dann können die Menschen, die noch eine Wahl haben, die noch nicht völlig in ihrem Herzen verhärtet sind, so wie Luzi. Luzi hat keine Wahl mehr. Seitdem er hinausgestoßen wurde aus dem Himmel, war keine Umkehr mehr möglich. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und jetzt muss auch der Mensch zu diesem Punkt kommen, wo er keine Umkehr mehr hat. Gott wird ihn nicht richten oder ihm sogar das Leben nehmen oder das Gericht über ihn bringen für seine Taten, wenn er nicht beharrt in dem Irrtum, in dem er geboren ist. Wenn er raus will und rauskommt, wird er nicht gerichtet, sondern erlöst. Aber in diesem Endkampf braucht Gott ein Volk, das ihn so darstellt, dass viele dieser Menschen, die heute leben, die nicht wissen von diesem Kampf, die nur sehen können, auf der Erde gibt es nichts Gutes, alles ist Streit und Elend und so weiter. Diese Menschen haben und bekommen eine Wahl durch die Stunde der Anfechtung, durch die Stunde der Not, dass sie sich selbst erkennen können an den Menschen, die Gott gerufen hat, in der Stunde zu scheinen, in denen er auch gerufen hat, dass Christus in die Welt kommt. Und dann gibt es natürlich ein Ende des Ganzen beim dritten Kommen Jesu, eine Erneuerung der Erde. Und das wird dann die Heimat der Erlösten. So, schauen wir uns jetzt ein bisschen den Propheten Daniel an. Der Prophet Daniel, wie auch alle anderen Propheten, schreiben über den Zeitverlauf, diesen Kampf. Und der Prophet Daniel hat ein Gesamtbild über den Kampf. Und wir wissen, diese ganze Erdgeschichte hält ungefähr 6000 Jahre. Und so haben wir die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Die Zeit vor Christus mit dem, was wir gelesen haben, hier wird Christus geboren, 4000 Jahre nach dem Sündenfall ungefähr. Hier wird er gekreuzigt und geht dann in den Himmel. Und dann gibt es die Endzeit. Die Endzeit beginnt 1798. Das beschreibt der Prophet Daniel. Und sie endet mit dem zweiten Kommen Christi. Weil damit hat sich der Endkampf, das heißt die Entscheidung zwischen Gut und Böse, ist getroffen. Und dann kommt das Millennium, in der das Ganze nur noch mal vorgestellt wird. Und am Ende des Millenniums wird das Gericht gehalten und ein endgültiges Urteil gefällt. Und danach ist Ende mit dem Kampf. Danach wurde das Böse entfernt und wird nie mehr auftreten, weil jede Möglichkeit, dass jemand wieder denkt, er könnte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden, ist damit ausgeschlossen. Weil alle vernunftbegabten Wesen des Universums werden anhand dessen, was geschehen ist, erkennen, dass das nicht möglich ist. So ist der Irrsinn, die Irrealität nicht mehr möglich. So, Gott hat dieses Buch geschrieben, von Mose angefangen über die Propheten und die Apostel. Und Moses und die Propheten schreiben alle oder haben ein Ziel, dass sie das erste Kommen Christi beschreiben. Moses und die Propheten beschreiben die Endzeit. Moses und die Propheten beschreiben sogar das Millennium. Und alle Schriften des Alten und Neuen Testaments, alle prophetischen Schriften, haben ihre Hauptkonzentration auf die Endzeit gelegt. Die Endzeit ist die Hauptkonzentration aller prophetischen Schriften des Alten und Neuen Testaments. Weil hier findet der endgültige Kampf statt, nämlich wo der Mensch den Bösen überwindet. Hier kam Christus als Mensch und überwand den Bösen, damit er einem jeden die Fähigkeit gibt, auch zu überwinden. Sicherlich galt sein Opfer auch für die Zeit davor. Wir haben Menschen, die haben überwunden den Bösen. und sind erlöst worden, ohne den Tod zu sehen. Wir haben den Elia und den Henoch. Und wir haben den Moses, der auferstanden ist und ist als erster sozusagen, der gestorben ist, in den Himmel als Verwandelter, um ewig zu leben, eingezogen. Aber Christus kommt erst nach 4000 Jahren. Aber in diesen 4000 Jahren war seine Gnade für alle durch den Opferdienst symbolisiert vorrätig. Sie war da. Nur die Tatsache wurde geschaffen hier in seinem Leben nach 4000 Jahren der Geschichte, weil es sollte offenbar werden, das Böse, es sollte sich ausbreiten können, offensichtlich für jeden. So der Prophet Daniel, hier ist er. Er lebt von 640 vor Christus. Und die Zeitperiode, die der Prophet Daniel beschreibt, ist 640 vor Christus und sie geht bis zum zweiten Kommen Christi. Sie beschreibt detailliert den Kampf. Der Daniel beschreibt genauestens, wann Christus kommt, wann er am Kreuz stirbt. Der Daniel beschreibt, wann die Endzeit beginnt, wann die Stunde des Gerichtes beginnt. Der Daniel wird gezeigt in den Visionen, die ihm Gott gibt, ein Ablauf der Zeitperiode, von wo er in Babylon ist als Gefangener und dann als Gefangener emporgehoben wird durch Gottes Vorsehung zu einem Leiter in Babylon und dann auch noch in Medopersien. So, der Prophet Daniel gibt ein Gesamtbild des Kampfes. Und ich liebe das Gesamtbild. Und ich möchte hier deutlich machen, man kann sich in Details verlieren. Und Details haben nur einen Zweck, um das Gesamtbild als Gesamtbild zu zeigen. Aber die Verführung des Bösen ist wiederum, sich das Gesamtbild zu vergessen und nicht zu kennen. Und dann geht man in Details, wo man nicht weiß, wo vorne und hinten, oben und unten ist. Und dann verliert man sich in den prophetischen Schriften des Alten und Neuen Testaments. Aber wenn man einmal den Kampf kennt, wenn man das Gesamtbild hat, dann kann man, egal welchen Propheten man liest, ob man Daniel liest, ob man Zacharia liest, der ja der schwierigste Prophet für meine Erachtens ist, oder Hesekiel, oder Jeremia oder Jesaja, sie alle beschreiben dasselbe Bild. Aus einer Perspektive, die Gott unterschiedlich gezeigt hat. Aber letztendlich ist es dasselbe. Nur sieht man es nicht, wenn man das Gesamtbild nicht kennt. So, der Prophet Daniel beginnt seine Karriere dadurch, dass er am Hofe dort einen Traum des Königs deuten soll. Der König hat den Traum geträumt, hat aber vergessen, was er geträumt hat. Und jetzt führt Gott das so, weil er möchte den Daniel emporheben zu seinem Diener in Babylon. Und er nutzt diese Gelegenheit, um dem Daniel seinen Traum zu offenbaren und dass der Daniel den Traum, den der König hatte, offenbart. Und wir finden diesen Traum in Daniel Kapitel 2. Er ist ein wunderbarer Traum, der einen Abriss gibt über die gesamte Weltgeschichte. Und ich liebe es, dass Gott nicht mit Details anfängt, sondern dem Daniel und dem Nebukadnezar zunächst einen generellen Überblick gibt über das, was noch kommen soll. Das, was da war, ist vergangen. Hier ist der König Babylon. Er ist das goldene Haupt. Ihr könnt es lesen in Daniel Kapitel 2. Medopersien, ist die silbrige Brust. Griechenland sind die bronzenen Lenden. Das römische Reich aus Eisen sind die Füße. Und das teils Ton, teils Eisen sind gemischte Reiche. Und den Stern oder diesen Stein, den wir hier sehen, der vom Himmel kommt, ist nichts anderes als das Königreich Christi. Das ist ein Abbild des gesamten Ablaufs des Kampfes als Gesamtbild. Die Details in den unterschiedlichen Kapiteln dann in Daniel gibt Gott dem Daniel, damit wir auch in die Details hineinschauen können. Aber sehr häufig verliert man sich in den Details und das Gesamtbild geht dabei verloren. So, wir wollen heute so viel wissen. Es gibt ein Ende des Kampfes. Und dieser Kampf hier auf Erden geht zu Ende dadurch, dass dieser Stein ganz groß wird. In Daniel 2,35 steht, der Stein aber, der das Bild zerschlug, ward ein großer Berg, der die ganze Welt füllte. Das ist der Stein, der die ganze Welt erfüllt. Es ist das Reich Gottes. Zu welcher Zeit der Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Das ist das Reich, das ewige Reich Christi und seiner Erlösten. Das ist das, was beschrieben ist dort in Offenbarung 12, dass er mit eisernem Stabe regieren wird. Das nicht sein Volk, sondern das Gericht halten wird am Ende dieser Zeit. So fassen wir diese zweite Stunde zusammen. Wir befinden uns mitten auf dieser Erde in der letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. In dieser Auseinandersetzung geht es darum, dass das Volk Gottes, die Menschen, die wissen wollen, wann ihre Stunde gekommen ist, dass sie scheinen, dass sie ihr Werk vollbringen. Sie müssen die Prophetie kennen, damit sie sich dementsprechend vorbereiten. Wir müssen verstehen die Zeit, in der wir sind. Wir müssen verstehen, was uns Gott alles offenbart hat, damit wir in der Stunde der Anfechtung, wenn Gott uns braucht in diesem Kampf, nicht für sich, sondern für die Erlösung der Menschen und zu unserer Freude und zu unserem Reichtum, dass wir mitarbeiten, dass wir mitkämpfen, nicht mit einer menschlichen Macht, sondern mit der Macht der Liebe, dass unser Wesen zeigt das Wesen der Liebe Gottes, sodass es ein klares Kontrast gibt, dass jeder Mensch sehen kann, das sind die Kinder Gottes, weil sie sind ohne Gewalt. Sie sind sanftmütig und demütig. Sie kennen genauestens ihre Grenzen und sie werden sich nicht erheben, um gegen das Böse zu kämpfen. Sie werden nicht mit Mitteln kämpfen, die nicht liebevoll und gut sind. Für diesen Kampf müssen wir vorbereitet sein. Und die Kenntnis der Prophetie ist eine Insiderkenntnis, eine Kenntnis derer, die wissen, wann ihre Stunde des Arbeitens und des Scheinens für Gott gekommen ist. Amen.